Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Herr, tu du dieses Wunder, dass wir dein Wort verstehen, und wirke du. Amen. Ich lese uns den Predigttext, 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 4 und 5. Recht kurz heute. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Tja, so oft ich den Text las, dachte ich, darüber muss doch eigentlich nicht gepredigt werden. Das steckt doch in euch allen, in Ihnen allen. Und doch will ich einige Gedanken dazu sagen und will das in drei Punkten tun. Erstens, Gott danken für seine gute Schöpfung. Zweitens, dankbares Leben hat Auswirkungen. Und das dritte, extreme Lehren und Lebensweisen, ist das die Rettung? Zuerstens, Gott danken. Am Freitagvormittag hatten die Kinder unserer Kindertagesstätte des Kindergartens hier im Haus ihr Erntestündchen. Erst unten im großen Raum, direkt hier drunter oder da hinten drunter. Und dann kamen sie hoch mit ihren Erntegaben, Körbchen und Schachteln, alles was so war, und brachten es hoch und brachten es zum Altar mit dem Lied Erntedankfest, Gott sei Dank. Kennen viele von uns. Fast jeder hatte etwas von zu Hause mitgebracht und schon Tage vorher waren sie aufgeregt und ganz emsig dabei. Da kann Danken Spaß machen, wenn es auch so handgreiflich ist. Das hilft uns oft. Auch Kita-Eltern, die sich sonst nicht als Christen bezeichnen würden, haben gesagt, wie wichtig ihnen eine dankbare Gesinnung der Kinder ist und dass sie froh sind, dass sie es miteinander lernen und einüben können. Manch einer glaubt an Gott, aber nicht so als Person. Das ist zu schwer für manche. Mehr so an eine Energie und Kraft, die alles hinter allem steht und alles zusammenhält und die auch wirkt. Und vielen dieser Menschen sind Dankbarkeit und Ehrfurcht ganz wichtig. Ist das nicht auch von großer Bedeutung, dass wir uns mit solchen Leuten eng verbunden wissen, sie nicht einfach abtun, sondern sehen, dass Gott auch hier am Werk ist? Gott freut sich über Dankbarkeit. Was der Dankbarkeit entgegensteht oft, ist Sorge. Nicht das gute Sorgen und Fürsorgen für eine Sache oder für einen Menschen oder ein Tier, sondern dieses sich Sorgen, Sorgen machen, was eigentlich nichts Gutes bewirkt. Corrie ten Boom hat oft gesagt, Sorge ist der Kreislauf sinnloser Gedanken, die um einen Angstkern wirbeln. Und da ist oft was Wahres dran. Sorge kann unser Leben kaputt machen. Bring doch diese Dinge lieber ins Gebet und lass uns Gott bitten, vielleicht gemeinsam und ihm vertrauen. Und selbst in trüben Stunden können wir Dinge suchen, für die wir Gott danken können. Und oft ist das wie ein Schlüssel. Wie oft ist der Satz schon wahr geworden, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Manchmal sind es alte Worte, die uns einfallen. Gott will uns schützen und versorgen. Und es ist eigentlich tragisch, wenn wir Menschen nicht auf ihn hören und nicht ihm vertrauen. Gott will, dass wir innerlich ruhig werden auf seinen Wegen. Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der USA, sagte einmal, Zufriedenheit macht den armen Mann reich und Unzufriedenheit macht den reichen Mann oder den reichen Menschen arm. Und von Martin Luther ist der Satz überliefert, Zufriedenheit, das ist ein seltener Vogel, aber er singt so süß in der Brust. Und das meint doch, Zufriedenheit und Danken tut uns gut. Also sollten wir es tun. Damit ist längst noch nicht alles getan in jeder Situation, aber es ist eine gute Grundlage zum Wirken. Der zweite Punkt, dankbares Leben hat Auswirkungen. Wer in Dankbarkeit lebt, sieht auch Missstände und er hilft und ist dazu bereit. Wie war es nun mit dieser Ernte in diesem Jahr, nach diesem trockenen Sommer? Ein Teil der Kartoffeln ist noch in der Erde, Zuckerrüben wohl zum größten Teil, einige Haufen liegen schon. Je nachdem, wie die Bauern Termine mit der Zuckerfabrik haben, geht das heutzutage. So wird abgefahren, das geht alles auf Bestellung. Aber alles andere an Ernte ist längst eingebracht und mit beträchtlichen Einbußen, mancherorts stärker als an anderen Orten wieder. Und mit der angekündigten Hilfe für betroffene Bauern von Bund und Ländern ist das auch alles nicht so einfach. Viele Bauern sind verärgert über die bürokratischen Hürden und sagen, na, wir kriegen sowieso nichts ab. Da bleibt einfach für uns sowieso bloß zu hoffen, dass die, die Hilfe brauchen, auch Hilfe bekommen. Nun sind wir keine Bauern, aber wir können vielleicht im Gebet mit hinter ihnen stehen und innerlich auch das einfach mittragen, was schwer ist. Ja, in solch einem Jahr hatten selbst manche Gartenbesitzer Sorgenfalten auf der Stirn, obwohl Trinkwasser und Grundwasser ausreichlich da war. Das war schon ein Jahr, wie wir es, und ein Sommer, eine Trockenheit, wie wir es noch nicht hatten. Also wie es, glaube ich, kaum jemand von uns erlebt hat. Und das macht oft betroffen. Das hat uns nachdenklich gemacht vielleicht. Und wenn es das gemacht hat, ist es gut so, denke ich. Daran wird doch auch deutlich, dass der Überfluss, in dem die meisten von uns leben, nicht selbstverständlich ist. Und das ist auch nichts, was wir einfordern könnten. Es muss jetzt regnen. Auch vor Gott nicht. Er hat zugesagt, dass er uns versorgt. Selbstverständlich. Aber er hat nicht gesagt, dass alles in so einem Überfluss da ist, wie wir manchmal, manche sagen ja schon, ist viel zu viel. Angesichts dieser Erfahrung fällt auch ein ganz anderes Licht auf die Art und Weise, wie wir Menschen mit dieser Welt umgehen, überhaupt im Ganzen. Und das betrifft große und mittlere Entscheidungsträger, aber das betrifft auch unser eigenes Verhalten. Das betrifft die Weltwirtschaft, die großen und kleinen Politiker, aber auch mein Verantwortungsbewusstsein. Wie gehen wir mit dem um, was uns anvertraut ist? Und diese Betroffenheit kann auch unseren Blick verändern auf die Leute, die sowieso viel weniger haben als wir. Ich möchte uns zwei kleine literarische Stücke lesen, ganz unterschiedlich. Das erste von Eugen Roth. Wer den kennt, weiß, dass es meist lustig wird, und doch meint es etwas Ernstes. Ein Mensch gelangt mit Mühe und Not vom Nichts zum ersten Stückchen Brot. Vom Brot zur Wurst geht es schon besser. Der Mensch entwickelt sich zum Fresser. Er sitzt nun scheinbar ohne Kummer als reicher Mann bei Sekt und Hummer. Doch sieh, zu Ende ist die Leiter. Vom Hummer geht es nicht mehr weiter. Beim Brot, so meint er, wär das Glück. Doch findet er nicht mehr zurück. Aber wir können ja doch zurückfinden. Und viele finden auch Stück für Stück zurück. Ich habe noch ein anderes Stück, was mich sehr bewegt hat. Geht gar nicht ums Essen, aber ums Teilen einfach. Ein Stück von Bertolt Brecht. Fahrend in einem bequemen Wagen auf einer regnerischen Landstraße sahen wir einen zerlumpten Mann bei Nachteinbruch, der uns winkte, ihn mitzunehmen, sich tief verbeugend. Wir hatten ein Dach und wir hatten Platz, und wir fuhren vorüber. Und wir hörten mich sagen mit einer greulichen Stimme, nein, wir können niemand mitnehmen. Wir waren schon weit voraus, einen Tagesmarsch vielleicht, als ich plötzlich erschrak über diese meine Stimme, dieses mein Verhalten und diese ganze Welt. Vielleicht brauchen auch wir dieses Erschrecken, vielleicht braucht unser Land, diese Welt, dieses Erschrecken, immer wieder und immer mehr, dass sich was ändert. Heute ist die Kollekte am Ausgang für Brot für die Welt eine von vielen Organisationen, die sich dieser Not annehmen. Nun in diesem Fall eine riesengroße. Und doch ist da viel, sehr viel Gutes, was passiert. Ein Werbeplakat, das zum Spenden Mut machen will, zeigt erst eine explodierende Feuerwerksrakete mit den Worten "Satt sehen" und auf dem gleichen Blatt eine kleine Getreideerde, "Saat säen". Nun, satt sehen ist gut auch, genießen, ja. Aber es meint, glaube ich, dieses viele Geld, was an Silvester verpulvert wird, vielleicht können wir das woanders hinstecken. Saat säen, Saatgut verschenken oder günstig verkaufen, das ist oft Hilfe, die Leben rettet. Hilfe zur Selbsthilfe, nicht nur mit Essen versorgen, sondern mit dem, womit die Leute selbst sich eine Eigenständigkeit ermöglichen können. Mut macht auch ein Konfirmandenprojekt, 5000 Brote. Das gab es schon mal und soll wieder aufgelegt werden. Konfis backen Brot für die Welt. In einer Aktion, das wird dann verkauft nach dem Gottesdienst. Und der Erlös geht in diese Spendenkasse. In Äthiopien versucht man, mit Ziegen zu helfen. Wenn eine Familie eine oder mehrere Ziegen besitzen, das bessert die Lebensbedingungen unheimlich. Jeder hat, denke ich, Dinge vor Augen, da wo ihn im Alltag irgendetwas angeschaut hat, schon ein Mensch oder auch was Gelesenes oder so, wo er helfen kann. Und es ist gut, das zu überdenken und zu handeln. Der dritte Punkt, extreme Lehren und Lebensweise, ist das die Rettung? Ich lese die paar Verse nochmal. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch Gebet. Diese Worte beziehen sich auf den vorhergehenden Abschnitt. Paulus warnt hier vor Irrlehren. Damals wahrscheinlich Menschen, die das jüdische und gnostische Denken miteinander verbunden haben. Dahinter steckt der Gedanke, dass das Göttliche eigentlich nur im Geistlichen passiert und die reale Welt, das Materielle, dem entgegensteht. Und sie wollten sich von dieser materiellen Welt möglichst lösen, verboten darum zu heiraten und bestimmte Speisen sollten nicht gegessen werden. Dem setzt Paulus entgegen, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und es gehört zusammen, das Äußere und das Innere. Nichts ist verwerflich. Das lässt auch an den Traum von Petrus erinnern, wo Gott ihm gezeigt hat, diese Speisen, die für Juden eigentlich unrein sind. Und Gott hat gesagt, das soll den neuen Gemeinden nicht mehr verboten werden. Ist für alles für alle da. Alles, was mit Danksagung empfangen wird, ist rein und ist in Ordnung. Viele Bibelausleger sind sich darin einig, dass damals diese Lehren nicht einfach belanglose Ratschläge waren, sondern es war wie ein Weg zur Selbsterlösung, wo der Einzelne immer besser wird durch die Sachen, die er sich selbst auferlegt. Askese als Ausweg. Doch das führt ja von Christus als Erlöser weg. Wozu brauchen wir dann noch Jesus? Dann ist er auch nicht mehr der einzige Weg zu Gott und zum Frieden mit Gott, den wir alle so nötig brauchen. Aber er will ja das Zentrum unseres Lebens sein. Er will uns inneren Frieden schenken, indem wir frei leben und empfangen können und auch sollen. Gottes gute Schöpfung genießen. Es gibt auch heute Meinungen und Strömungen, die nicht nur etwas Gutes bewirken wollen, sondern wo etwas Zwanghaftes dahinter steht. Viele achten heute auf gesunde Ernährung. Ist ja auch gut. Bei den Erntegaben steht ein kleines Schälchen mit Wachteleiern. Das ist für mich zum Symbol geworden. Die gelten ja als cholesterinarm und als gesünder als normale Hühnereier. Das sieht ja auch schön aus mit den Flecken. Und das viele Gemüse sowieso. Aber wenn man sich nicht mehr traut, normal zu essen, vor Angst, vor Ungesundem, dann ist das noch etwas anderes. Mitunter wird das Heil abhängig gemacht von Dingen und Verhaltensweisen, die fragwürdig sind. Selbst nicht genießen zu können, weil andere nichts haben, ist im Grunde auch nicht der Ausweg. In dem Dokumentarfilm »Das Salz der Erde« nimmt der Fotograf und Filmer Sebastiano Salgado uns mit auf seine Lebensreise. Ganz ergreifende Fotos, die scheinen zu reden. Er hat oft Leitszenen auf aller Welt fotografiert und gefilmt, aber nicht einfach so, sondern es sind wie sprechende Bilder. Er filmt in den schlimmsten Elendsschauplätzen. Und er schien mit seinen Filmen über Krieg und Elend und Hunger hinauszuschreien in alle Welt, was sind wir Menschen doch für erbärmliche und unwürdige Geschöpfe. Und er sagt es in dem Film auch selbst mit seinen Worten. Und er ist fast daran zerbrochen und sah keinen Ausweg mehr. Er ist fast wahnsinnig geworden. Doch dann irgendwann fiel sein Blick auch da auf das Gute der Welt, was doch noch da war, was er gar nicht mehr sah. Gottes Schöpfung, sagte er, war ja noch an vielen Teilen der Welt einzigartig und paradiesisch sogar. Und dann kamen wieder viele Jahre, wo er in aufopferungsvoller Filmarbeit in vielen Teilen der Welt tolle Tierfilme und Naturfilme entstehen ließ. Eine Hommage an das Leben, ein Dank an den Schöpfer, was er dagegen setzte. Beides ist wichtig, dieses Mahnende, seht das Leid und lasst uns das ändern, wie es irgend geht. Und zum anderen aber auch das Gute sehen und Gott loben darüber. Und das macht Mut. Und bei diesem Menschen entstanden zahlreiche Projekte, die die geschundene Welt stückweise wiederherstellten. So wird mit Millionen von Bäumen bis heute gerodeter Regenwald in Brasilien aufgeforstet wieder. Und seine Botschaft heißt, Veränderung zum Guten ist möglich. So viele Anregungen. Möge Gott uns helfen, die praktischen Dinge zu tun, die für uns möglich sind, aus einem dankbaren Herzen heraus. Amen.